Morgen. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Markus 16, 1 bis 8. Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome duftende Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen. Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie zum Grab. Die Sonne ging gerade auf. Unterwegs fragten sie sich, wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große, schwere Stein schon weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein. Dort sahen sie einen jungen Mann auf der rechten Seite sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber er sagte zu ihnen: Ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt worden ist. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Macht euch auf. Sagt es seinen Jüngern und besonders Petrus: Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas. So sehr fürchteten sie sich. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Er ist nicht hier. Der Herr ist auferstanden. Jetzt probieren wir nochmal. Der Herr ist auferstanden. Ihr dachtet nicht, dass ihr in der Predigt drankommt. Wir haben vier Evangelien, die manche Ereignisse mehrfach wiedergeben. Manche gibt es nur bei einem Evangelium. Manche Lieblingsgeschichten, Fußwaschung oder verlorener Sohn, wird nur in einem Evangelium erzählt. Dieses Bekenntnis, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass das Grab leer ist, ist etwas, was wir in jedem Evangelium finden. Ohne den Schatten eines Zweifels. Da sind die Details manchmal ein bisschen unterschiedlich. Manche haben dann geguckt, wie kann man das zusammenbringen mit mehr oder weniger Erfolg. Aber das zeigt nur, die haben sich nicht abgesprochen. Die Schreiber liefern hier nicht eine sorgfältig durchkomponierte Geschichte. Also, ich bin kein Jurist, aber ich habe mir sagen lassen, wenn man viele Zeugen vor Gericht hat und die sagen alle im Wortlaut exakt dasselbe, also bis in das und so wie, so, dann soll man misstrauisch sein. Hier haben wir unterschiedliche Perspektiven, ganz ursprüngliche Zeugenberichte. Und besonders fällt das im Markus-Evangelium auf. Ich will da jetzt nicht in die Details gehen, aber die älteste Version des Markus-Evangeliums endet hier, da wo ich aufgehört habe zu lesen. Also die letzten Worte: so sehr fürchteten sie sich. Es gibt dann noch einen weiteren Bericht, wo dann zusammengefasst verschiedene Begegnungen mit dem Auferstandenen und der Missionsbefehl folgen. Ich glaube, dass das auch Gottes Wort ist, aber es ist wohl nicht die ursprünglichste Fassung. Also, man darf davon ausgehen, dass das absichtlich bei Markus erstmal hier endet. Und das ist schon erstaunlich. Ich will bei den Frauen anfangen. Wie haben die diesen Ostermorgen erlebt? Und wie redet der Engel zu uns an diesem Ostermorgen? Ein bisschen später schon als bei denen damals. Also das Erste, was wir sehen: er ist nicht hier. Das ist das, was wir gehört haben. Hier ist von drei Frauen die Rede, die sind von schon sehr lange Jesus nachgefolgt. Schon in Galiläa, als er da umhergezogen ist, waren sie immer dabei. Und dann wird schon in Markus 10, Vers 32 berichtet, dass Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem macht. Er wusste schon, was vor ihm liegt. Es heißt, Jesus ging vor den anderen her. Ihm war klar, er geht jetzt aufs Kreuz zu. Und es heißt dann von den anderen, sie wunderten sich. Das ist ein ganz ähnliches Wort wie das, was hier mit sie entsetzten sich oder sie fürchteten sich wiedergegeben ist. Und die Jünger, die ihm nachfolgten, hatten Angst, heißt es. Die verstehen auch so ein bisschen schon, was da kommt. Aber sie sind ihm gefolgt. Die Jünger und auch die Jüngerinnen. Und da lohnt es sich wirklich mal, dann das zu gendern, weil da Frauen im engsten Kreis sind. Und die sind bis zum Ende da. Als Jesus am Kreuz hängt und alle davonlaufen, da heißt es, die Frauen sind da. Mit Abstand, sie schauten aus der Ferne zu, heißt es da, aber sie sind da. Sie sind auch da, als Jesus begraben wird und sehen, wo er begraben wird. Das wird dann auch wichtig. Zwei der Frauen sahen, wo der Leichnam hingelegt wurde. Also manche Leute haben die Theorie entwickelt, ja, wahrscheinlich waren die dann einfach beim falschen Grab am Sonntagmorgen und so, und deshalb war da leer. So, das ist, wird ausdrücklich betont. Sie wussten, wo das war. Ich glaube, das merkst du dir auch, wo dein Meister begraben wird. Ich weiß nicht, ob wir das nachfühlen können, auch nur im Ansatz, wie erschüttert diese Frauen gewesen sein müssen. Da war der, auf den sie alle Hoffnung gesetzt haben, wo sie geglaubt haben, das ist der Messias. Und das war der, der ihnen persönlich Würde gab und Wert. Er starb vor ihren Augen. Und sie hatten alles aufs Spiel gesetzt, also die Jungs auch. Aber eine Frau, vielleicht noch ledig, die so einem Rabbi nachfolgt, das war völlig unerhört. Und jetzt war das in der Sackgasse geendet offensichtlich. Jetzt nach dem Scheitern wieder in ihr Dorf zurückgehen, wäre schrecklich. Und jetzt wollten sie ihrem Meister aber wenigstens den letzten Dienst erweisen und die Totensalbung vornehmen. Das war rituell so üblich, sollte vielleicht den Verwesungsgeruch noch etwas hinauszögern. Und nochmal, da gehen sie auch ein Risiko ein. Das war das Grab eines Aufrührers, der gerade hingerichtet wurde von der Obrigkeit. Und sich mit dem gemein zu machen, da gehst du ein Risiko ein. Und sie hatten aber sich den ganzen Sabbat über mit dem, was sie jetzt tun wollten, beschäftigt und waren so versunken, dass sie gar nicht vielleicht über die offensichtlichste Frage nachgedacht hatten. Wie kommen wir überhaupt in das Grab rein? Also Luther, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Ihr kennt diese Bilder oder habt vielleicht das mal gesehen, ein großes Felsengrab mit einem großen, runden Stein, der davor gewälzt wird. Den kriegt man dann nicht so schnell wieder, nur abschüssig und dann versiegelt, den kriegt man dann nicht so einfach wieder weg. Und dann kommt alles anders. Das Grab ist schon geöffnet, als sie kommen. Und nicht nur das, der Leichnam ist verschwunden und jemand anders ist im Grab, lebendig. Offensichtlich ein Bote vom Himmel und sagt, er ist nicht hier. Und die Frage ist, ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht? Kommt drauf an, ne? Es wird so deutlich, sie verstehen nicht, was passiert. Und das macht auch deutlich die Botschaft vom leeren Grab. Die steht nicht am Ende eines langen Nachdenkens. Also, was ist wohl mit Jesus passiert? Warum hat das damals nicht geklappt? Warum haben sie ihn dann umgebracht? Naja, er lebt ja irgendwie weiter im Kerygma seiner Kirche oder so. Versteht kein Mensch, ne? Aber er lebt in seinen Jüngern weiter. Aber dann war ja sein Tod nicht endgültig. Dann kann man ja vielleicht auch irgendwie sagen, dass er lebt. Und dann ist ja irgendwie metaphorisch das Grab auch leer. Also es gibt Leute, die das so versuchen, uns zu erklären. Ich lese schon nicht mehr die Berichte, diese Geschichten, die zu Ostern immer in die Presse kommen. Aber der Punkt ist, hier haben nicht Leute jahrelang nachgedacht, um das irgendwie für sich hinzubiegen, dass sie einen Sinn draus kriegen. sondern das leere Grab steht ganz am Anfang, als sie überhaupt nichts kapiert haben. Das ist die erste Botschaft. Ich habe noch nichts verstanden. Ich weiß noch nicht, was Dreieinigkeit genau ist, aber das Grab ist leer. Jesus ist nicht mehr tot. Das ist das Faktum, mit dem die Sache anfängt. Und die Frauen und auch die anderen Jünger können sich erstmal keinen Reim drauf machen. Und auch die Botschaft des Engels bringt hier keine Beruhigung. Sie flohen aus dem Grab. Also ich weiß nicht, wie das dir gehen würde, wenn du in einem Grab bist und dir dann da ein Engel begegnet. Also sie rennen erstmal davon. Und das, was erst Klarheit bringt, das lesen wir dann in den anderen Evangelien, das ist die Begegnung mit dem Auferstandenen. Denn da ist ja nicht nur das leere Grab, sondern ist da der lebendige Jesus. Wir können die Berichte von der Auferstehung nicht mit Wunschdenken oder sowas erklären. Oder sogar, manche sagen ja, das war irgendwie ein abgekartetes Spiel, die haben die Leiche geklaut und haben dann behauptet, der ist auferstanden und dann sind sie für diese Lüge alle in den Märtyrertod gegangen. Das ergibt irgendwie wenig Sinn. So viel Glauben habe ich nicht, um diese Theorie zu glauben. Dann glaube ich lieber an die Auferstehung. Also wer das behauptet, der versteht auch nicht, in welcher Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit die Jünger waren. Nach Karfreitag, da war einfach alles aus. Und dass Jesus jetzt aufersteht, war auch gar nicht das, was sie erwartet haben. Man sagt, ja, es werden mal alle auferstehen. Aber das haben sie überhaupt nicht kommen sehen. Erst die Begegnung mit dem Auferstandenen bringt Klarheit. Seht, da ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt haben. Das Grab ist leer. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Das ist nicht ein Ort für Totenverehrung. Es ist nicht ein Ort für seliges Angedenken, für ein bloßes Weiterleben in den Herzen seiner Freunde steht Jesus nicht zur Verfügung, denn er lebt. Amen. Er ist nicht hier und dann geht es aber weiter. Das Zweite, was der Engel sagt, ist, Jesus geht voran. Ich lese nochmal Vers 7. Macht euch auf, sagt es seinen Jüngern und besonders Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Er ist nicht hier, sagt der Engel, aber er ist nicht einfach weg. Jesus hat sich nicht irgendwie einfach zurückgezogen. Er lebt und er hat immer noch die Kontrolle. Ich gehe euch voraus, sagt er. Das heißt, ich gebe euch auch klare Anweisungen. Ich habe die Erwartung, dass ihr mir dann auch hinterhergeht. So wie auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem ist er ihnen vorausgegangen, bis ans Kreuz. Und jetzt geht es nach Galiläa, da wo er zuerst gepredigt hat, wo er Kranke geheilt hat, wo er Gebundene befreit hat. Und das ist der Ort, wo er den Jüngern den Auftrag geben wird, diese Mission weiterzutragen. Matthäus 28. Ja, manche gehen davon aus, dass das, wo Paulus spricht mal davon, dass der Auferstandene 500 Gläubigen auf einmal erschienen ist, ist gut möglich, dass das dieser Berg, diese Begegnung auf dem Berg war, in Matthäus 28. Matthäus spricht nur von den 11, aber vielleicht waren da noch mehr Leute dabei. Er wird vor euch hergehen. Und da ist implizit schon der Auftrag drin, geht ihm hinterher, folgt ihm. Jesus hat die Jünger gerufen, folgt mir nach und das macht er auch weiter. Und da ruft er uns, ihm, dem Auferstandenen, nachzufolgen. Er geht uns weiterhin voran. Er sagt, wo ich hingehe, da soll mein Jünger auch sein. Und was ich tue, das soll mein Jünger auch tun. Ihr sollt die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun. Und ihr werdet noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater, sagt Jesus. Muss man sich ja irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Ihr werdet die gleichen Werke tun wie ich und noch größere als diese. Er führt dich an die Orte, wo du seine Liebe weitergeben sollst. Er führt dich in die Werke, die er vorbereitet hat. Und da, wo du hinkommst, da ist er schon da. Manchmal sind Leute sehr eifrig für Jesus und sagen, wir gehen jetzt irgendwo hin, machen einen Missionseinsatz und wir bringen Jesus dorthin. Und wir wissen ja, was wir meinen, so, und ist auch okay. Aber nein, Jesus bringt dich dahin. Und er ist schon da. Und er will durch dich an diesem Ort wirken. Also Jesus hat einen Auftrag für seine Jünger, für uns, aber erstmal hat er Evangelium für uns. Gute Nachricht. Bevor wir gute Nachricht weitererzählen sollen, dürfen wir gute Nachricht empfangen. Und anders können wir sie nicht weitergeben, als wenn wir sie zuerst empfangen. Jesus hatte auch schon vorhergesagt, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird, dass er dann nach Galiläa vorangehen wird, in Markus 14. Da wird deutlich, das ist jetzt nicht Zufall oder Unfall, was hier passiert, sondern er folgt dem Plan Gottes. Er behält die Kontrolle und dann nennt er den Petrus extra. Dem sagt das ganz besonders. Warum Petrus ganz besonders? Weil der immer der Anführer war. Ich glaube, so um so Rangfragen ging es bei Jesus nicht so. Ich glaube, weil Petrus das besonders hören musste. Er war der, der besonders tief gefallen war. Der grandios schon gescheitert war. Bevor die Geschichte so richtig losging, war Petrus eigentlich schon am Ende. Jesus kenne ich nicht. Er hat sich verflucht. Gesagt, mit dem habe ich nichts zu tun. Und durch den Engel, durch die Frauen, lässt Jesus ihm ausrichten, ich meine dich. Ich will dir begegnen. Falls du Zweifel hast, ob du noch mitspielen darfst, oder lieber sagst, na, geht ihr mal nach Galiläa, ich glaube, für mich ist die Geschichte vorbei. Nein, ich will dir begegnen. Und wenn du denkst, früher warst du mal richtig Feuer und Flamme für Jesus und warst schwer unterwegs, aber das ist lange her und da sind Dinge zwischendurch passiert. Jesus meint dich. Er ruft dich und der Auferstandene will dir begegnen. Und dann ist da die Reaktion. Die Frauen reagieren nicht mit Halleluja. Ich habe heute schon ein paar wunderbare Osterlieder gehört, wir haben einige hier gesungen. Das war nicht die erste Antwort der Frauen. Sie haben auch nicht mit Osterlachen reagiert und sich gegenseitig irgendwelche Witze erzählt, wie das manchmal Pfarrer machen. Sondern hier ist von Zittern und Angst die Rede. Das ist die erste Reaktion. Und übrigens ist das nicht so unüblich, wenn du die Bibel liest und Menschen dem lebendigen Gott begegnen, dann ist die Reaktion selten, ach, das ist gut, dass ich dich treffe, ich habe ein paar theologische Fragen, die ich nicht allein gelöst gekriegt habe, ich hole mal meine Liste. Sondern im Angesicht des lebendigen Gottes fallen Leute auf ihr Angesicht oder sie bröseln irgendwie zu Boden. Und deshalb ist dann die ersten Worte Gottes oder des Engels sind so oft fürchte dich nicht, weil es offensichtlich nötig ist. Und hier ist noch nicht mal der lebendige Gott anwesend, sondern sie stehen sozusagen vor seinen Fußspuren. Aber Zittern und Entsetzen packt sie. Und sie tun übrigens erstmal das Gegenteil von dem, was ihnen aufgetragen wird. Sie rannten davon und sie sagten niemand etwas. Das war nicht exakt das, was der Engel gesagt hatte, ne? Also, Entsetzen, Schock, Begegnung mit dem Heiligen. Ja, vielleicht auch dann kommen ihnen ihre eigenen Versagen vor Augen, wo sie nicht klar genug für Jesus aufgetreten sind. Aber ich denke, es ist vor allem diese Erschütterung vor der Größe Gottes. Wenn du Gott am Werk siehst, dann kannst du nicht einfach zur Tagesordnung weitergehen. So, ich lasse jetzt die ganzen Beispiele weg, wo uns das schon in der Bibel begegnet. Vielleicht hast du es selber erlebt in Situationen, wo du gemerkt hast, das habe ich jetzt nicht gemacht, das hat jetzt nicht dieser Mensch da gemacht. Das ist der lebendige Gott. Und du hast keine Worte mehr. hier ist noch was Größeres als schon die Auferweckung von Lazarus oder der Tochter von Jairus. Also Jesus hatte ja Tote auferweckt, aber das war ein vorübergehendes Auferwecken. Also Lazarus ist einer der wenigen Menschen, die leider zweimal sterben mussten. Vielleicht hat ihn das zweite Mal dann nicht mehr so geschreckt, weil er wusste, er kennt den, der die Macht über den Tod hat. Aber sie haben noch mal ein paar Jahre dazugekriegt. Also das bisherige Leben wurde noch mal verlängert. In der Auferstehung von Jesus Christus passiert etwas ganz Neues. Der Tod selbst wird überwunden. Der Tod ist besiegt. Das Sterben geht noch weiter seitdem, aber der Endgegner ist schon besiegt. Und neues Leben hat angefangen. Das alte gerät ins Wanken, neues ist geworden. Ich hatte lange meine Schwierigkeiten mit der Ostergeschichte bei Markus, weil die eben nicht so schön sauber endet. Da bleibt so viel offen. Das ist irgendwie unbefriedigend, oder? Also es gibt keine Emmaus-Jünger. Also die werden dann kurz alle noch erwähnt in dem PS, sage ich mal. Da ist kein Thomas, der auf die Knie fällt, Jesus als Herrn und Gott bekennt, wie im Johannesevangelium. Aber vielleicht brauchen wir gerade diesen Bericht, diesen sehr ursprünglichen Bericht, der gar nicht theologisch aufgeräumt ist, wo der Schock des Ostermorgens noch ganz frisch ist. Wieso ist das Grab jetzt leer? Vielleicht brauchen wir das, um zu begreifen, wie Ostern ist, wie Gott ist. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott ist immer herrlich und schrecklich, beglückend und verstörend. Er ist der gute Hirte und der Weltenrichter. Er ist der Löwe und das Lamm. Und meine Sorge ist, die meisten von euch hören ja diese Botschaft nicht das erste Mal, meine Sorge ist, dass uns die Ostergeschichte ganz normal erscheint. Ja klar steht Jesus wieder auf. Hat er doch gesagt. Klar besiegt er den Tod, was denn sonst? Klar habe ich ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Ja, bis dahin, dass ich schon gehört habe, ja der Tod am Kreuz war ja nicht so schlimm für Jesus. Der wusste ja, dass das nicht so für, nicht auf Dauer ist. Nein, Jesus ist wirklich in diesen, der hat nicht nur so getan, der hat nicht gespielt. Der ist in diesen schmutzigen Tod hineingegangen und ganz durchgegangen. Er hat die Schmerzen ertragen, den Spott und vor allem den ganzen ungezügelten Zorn Gottes über die Sünde. Er, der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde gemacht worden. Zur Sünde gemacht worden. Das sagt Paulus über Jesus. Er war wirklich tot und er ist tatsächlich auferstanden. Nicht nur wiederbelebt worden, nicht in eine Rückkehr in das bisherige Leben, wie bei Lazarus, sondern als Erstling, sagt Paulus dann. Er ist uns vorangegangen, auch hier in der Auferstehung, damit wir ihm einmal folgen können. Damit wir einmal zu einem neuen Leben auferstehen werden wie er. Dass er der Erstling werde ohne unter vielen Brüdern. Und die Schwestern sind damit drin. Römer 8. Damit der Tod und Gottes Urteil über unsere Sünde nicht mehr das letzte Wort haben. Und ich lade euch ein, an diesem Ostersonntag neu zu staunen über diese bekannte Wahrheit. Vielleicht auch neu zu zittern. Ja, was ist das für ein Gott, der die Toten aus dem Grab ruft und der selber aus dem Grab aufsteht? Und lade euch ein, zu jubeln und zu danken. Es in dem alten Choral heißt, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er, geht das weiter, er erlebt und wird auch mich aus dem Tode auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Das ist meine Zuversicht. Ich hoffe, diese Wahrheit lässt euch nicht ruhen. Die Geschichte bei Markus stellt uns eine Frage. Jesus macht das in seinen Gleichnissen ja auch manchmal, dass er so mit einem offenen Ende aufhört. Also, da ist der verlorene Sohn, der kommt nach Hause. Und worum es aber eigentlich in der Geschichte geht, ist der ältere Bruder, der draußen vor dem Tor steht. Und der Vater lädt ihn ein und dann endet die Geschichte. Wir wissen nicht, wie geht es bei dem weiter? Und die Frage ist, wie geht es für uns weiter? Lass ich mich von der Güte des Vaters einladen? Lass ich mir diesen Auftrag nicht zweimal sagen, den er hier den Frauen gibt? Sie werden dann die ersten Verkündigerinnen des Evangeliums. Aber dass ich sage, selbst wenn die nichts sagen, ich will reden von der Auferstehung unseres Herrn. Wie Petrus und Johannes später sagen können, wir können ja nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Denn Jesus lebt. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Und Herr, wir danken dir für dein Leben. Wir danken dir, dass du den Tod überwunden hast und dass du ihn ganz besiegen wirst, wenn du in Herrlichkeit wiederkommst. Danke, dass wir mit dir leben können in einem neuen Leben. Dir sei die Ehre. Amen.